2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, wir haben Donnerstag, den 23. Oktober 2025. Es ist knapp 2 Stunden später als 19.10 Uhr und ihr hört den Millanton vor dem Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt am kommenden Samstag. Dazu habe ich, Yannick, einen mittlerweile fast schon alten Bekannten eingeladen. Moin Marvin.
Hallo Yannick, ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf. Schöne Grüße in die Runde.
Ja, die gebe ich gerne zurück, auch stellvertretend für alle, die dich schon mal gehört haben. Aber wer dich noch nicht kennt, sag doch mal noch 2, 3 Sätze als Einleitung zu dir als Person.
Na klar, also ich bin jetzt mittlerweile über 40, ich glaube 41, ne, ich glaube, stimmt, ja. Und schon ewig lang Eintracht-Fan irgendwie, ja, ich glaube 1995 das erste Mal ins Stadion gegangen. Ja, hat mich nie losgelassen, mittlerweile auch ein bisschen beruflich am Start mit der Eintracht. Ich habe unter anderem ein YouTube-Format mit vielen Kollegen zusammen, Fußball 2000, und da diskutieren wir regelmäßig hitzig über die Eintracht. Natürlich gibt es auch noch den Eintracht-Podcast als reines Audioprodukt, also da bin ich dann auch noch zu hören. Also ihr merkt, ich befasse mich einigermaßen oft mit der Eintracht und dementsprechend bin ich auch hier.
Ich wollte gerade sagen, das erklärt die Qualifikation, weshalb wir beide heute Abend hier reden. Wir starten mal ganz tagesaktuell und blicken mal anhand des Spiels von gestern Abend in der Champions League 1-5 zu Hause gegen Liverpool. Das kann man ja jetzt erstmal so stehen lassen, würde ich sagen. Auch als Eintracht Frankfurt ist Liverpool sicherlich nochmal ein Gegner aus einer anderen Schublade. Es ging aber, glaube ich, was ich so gelesen und gehört habe, auch so ein bisschen um die Art und Weise. Und auch Sportvorstand Markus Krösche hat sich danach vor die Mikros gestellt und gesagt, naja, es geht so mehr um die Basics, wie es ja im Fußballersprech manchmal so heißt, also so Zweikämpfe annehmen, Zweikämpfe gewinnen wollen, einfach präsent sein auf dem Platz. Und anhand dessen vielleicht so ein bisschen die Frage, ist da jetzt Eintracht Frankfurt mittlerweile in einer kleinen Krise angekommen?
Ich glaube, du sprichst es richtig an. Eine kleine Krise ist tatsächlich da. Es ist nicht nur so ein bisschen eine Ergebniskrise, weil wir unfassbar viele Gegentore gerade bekommen, sondern es ist tatsächlich auch so ein bisschen, dass sich das gerade ein wenig, ja, mental irgendwie auswirkt. Die Eintracht hat vor dem Spiel einen in meinen Augen durchaus waghalsigen Move gestartet, in dem Dino Topmöller den bisherigen Torhüter Kauas Santos rausgenommen hat, ihn ein bisschen dann dementsprechend ja auch irgendwie als Sündenbock gebrandmarkt hat, muss man schon fast sagen, obwohl er, wenn wir es alles runterbrechen, bei den letzten Spielen, da waren 2 Toren maßgeblich mit Fehlern beteiligt. Und trotzdem ist er jetzt derjenige, der ausgewechselt wurde und nicht ein Robin Koch beispielsweise, der eine mindestens ebenso desolate Leistung in der letzten Woche gezeigt oder vielleicht noch viel schlechter war. Das waren gewagte, in meinen Augen sogar fehlerhafte Aktionen. Santos jetzt zu opfern, Zetterer wurde reingesetzt, der am Anfang der Saison ja schon als Torwart auch super gehalten hat. Nichts falsch gemacht, aber da hat man schon gemerkt, okay, die Eintracht kommt so langsam ein wenig ins Schlingern, sucht nach Lösungen. Dino Topmöller sucht nach Lösungen. Er hat dann beispielsweise auch gegen Liverpool immens defensiv aufgestellt. Wir hatten nominell keinen richtigen Stürmer am Start, sondern nur Leute, die das vielleicht auch mal nebenberuflich machen. Aber Johnny Burkhardt beispielsweise, der das hauptberuflich macht, saß auf der Bank und das hat sich dann auch ein wenig so, ja, gezeigt. Trotz der Tatsache, dass das so war, war der Anfang eigentlich ganz gut. Die ersten 20 Minuten waren super. Die Eintracht ist ja sogar in Führung gegangen, aber nach dem 2-1 sind wir dann doch ganz schön eingebrochen. Und dann hat sich genau das gezeigt, was du gerade gesagt hast. Und zwar, das Annehmen von Zweikämpfen auf dem Niveau war nicht so da, wie man sich das erhofft. Und zudem kam natürlich noch eine eklatante Schwäche bei Standardsituationen, die uns übrigens aber auch schon seit mehreren Wochen umtreibt, unter anderem immer wieder Freistoßtore kassiert. Wir sehen bei Ecken schlecht aus. Ja, und lieber Yannick, da ist natürlich vielleicht auch potenziell eure Chance zu sehen.
Ich wollte gerade sagen, alle, die das hören, die irgendwelche Entscheidungen bei uns im Verein treffen, sollten jetzt aufgehorcht haben, dass das vielleicht ein Mittel ist zur Spielweise und zum Spielverlauf. Am Samstag können wir ja später noch kommen, aber es könnte natürlich für uns auch ein Mittel sein. Unsere Defensive ist ja momentan im Gegensatz zur letzten Saison, die uns ja den Klassenerhalt damals gesichert hat, unter anderem auch nicht so ganz sattelfest. Und das könnte ja ein Mittel sein, erstmal defensiv zu stehen und dann über Standards vielleicht die Möglichkeit zum Tor zu suchen. Ja, es steckt jetzt schon ganz viel drin. Du hast auch schon die Torhüterposition angesprochen. Das würde ich gleich im Blick auf den Kader zum Spiel hin nochmal genauer beleuchten. Gegentore hast du auch schon angesprochen. Dann können wir ja mal ein bisschen gucken, wie die Eintracht so ein bisschen in diese Krise, wie du sie auch selber auch so ein bisschen betitelst, reingeschlittert ist. Es ging ja eigentlich ganz gut los mit einem Pflichtsieg, sage ich mal, im DFB-Pokal gegen Engers und dann auch mit 2 Siegen zum Start.
Die Sache ist die, natürlich waren die Siege am Anfang schön. Aber auch gegen Engers hast du schon gemerkt, dass die Eintracht in der Defensive merkwürdig oft ins Schlingern gekommen ist. Und Engers ist jetzt wirklich kein herausragend wichtiger Gegner. Wir haben in der Offensive ja trotzdem immer wieder unser Heil gefunden. Und das zeigt sich natürlich auch in den ganzen vielen Toren, die wir geschossen haben. Aber auch gegen Engers war es teilweise schon vogelwild und das ging auch so weiter. Zuletzt natürlich, wir haben es mitbekommen, haben wir zwar mit sechs Toren gewonnen in Gladbach, aber auch vier bekommen. Und auch die Tore gegen Union Berlin, eine der schlechtesten Mannschaften der Bundesliga aktuell, da haben wir vier Stück gefangen. Also wir sehen, es gab immer wieder viele Gegentore, natürlich jetzt auch erneut in der Champions League. Ja, wir haben ja davor schon gegen Atletico fünf Stück eingeschenkt bekommen. Also es hat sich schon relativ früh herauskristallisiert, dass die Stärke, die wir im letzten Jahr in der Defensive hatten, gerade in der Defensive, mit einem Theat, der alles abgeräumt hat, aber auch einem Collins, der zum Nationalspieler geworden ist, oder einem Robin Koch, der sich konsolidiert hat und ebenfalls wieder in die Nationalmannschaft berufen wurde. All das fehlt aktuell. Und da kommen natürlich viele Sachen dazu. Es kommt natürlich auch hinzu, dass wir einen Abgang zu spüren bekommen haben, der vielleicht mehr wehtut, als wir das am Anfang gedacht hätten. Und da spreche ich hier natürlich einen Kevin Trapp an. Also es ist trotzdem ein stabiler Standard-Torhüter gewesen, ein hochklassiger Torhüter, der in verschiedenen Sprachen seine Vorderleute zusammenstaufen konnte. Ja, und der fehlt jetzt. Und etc. hat es tatsächlich gut gemacht. Aber mit ihm haben wir ja durchaus auch Erfolge erzielt. Aber das Gerüst ist spätestens nach Leverkusen sehr, sehr wackelig gewesen. Und es ist auch ein bisschen so gewesen, dass die Nervosität steigt. Und gegen Union haben wir es dann schon mal gemerkt. Und ja, gegen trotzdem schwache Gladbacher war so ein bisschen noch ein Hoch. Aber du hast schon gemerkt, die Defensive der Eintracht ist gerade das Problem. Aber natürlich fängt die Defensive nicht immer nur in der Abwehr an, sondern zieht sich schon weitere Kreise. Es ist auch so, dass im Vergleich zur vergangenen Saison es ja auch so ist, dass wir nicht mehr den Starstürmer haben, der zwei Gegenspieler zieht, wie es bei Ekitike der Fall war. Und ich würde auch noch sagen, dass man nicht vernachlässigen darf, dass wir im defensiven Mittelfeld, ja, wie soll ich sagen, diese Standardklasse haben, wie wir sie in den vergangenen Jahren hatten, weil ein Skiri war lange weg. Dafür ist ein Chaibi reingerutscht, der hat es ordentlich gemacht, aber ordentlich heißt nicht gleichwertig. Und dann kommt ebenfalls hinzu, dass genau das passiert, was man mit jungen Spielern immer wieder auch denkt und erwartet, dass auch eine Leistungsschwächephase kommt. Und die war bei Larsson gerade auch zu sehen. Also du siehst, ich kann dir gerade sehr, sehr viele mangelhafte Punkte zeigen. Die sind alle in sich verständlich, weil wir sind mit das jüngste Team in der Bundesliga. Und da kann es natürlich sein, dass diese Schwächephasen passieren, aber sie kommen gerade sehr geballt und dementsprechend kommt es genau dazu, was du gerade am Anfang gesagt hast, die Eintracht, sie kriselt ein wenig.
Ja, und die Gegentore sind ja dann der entscheidende Faktor, würde ich sagen. Wenn wir jetzt das internationale Geschäft kurz verlassen, da können wir vielleicht nochmal allgemein später drauf gucken. Aber 18 Gegentore sind statt heute die schlechteste Defensive der Liga.
Absolut.
Ihr habt auch 19 geschossen, das der Fans halber noch dazu gesagt. Von daher ist das Torverhältnis immerhin noch positiv. Aber das sind mehr Gegentore als auch zum Beispiel Mannschaften, die sehr viel weiter unten stehen in der Tabelle als ihr. Ist denn da dann vielleicht einfach im Sommer ein zu großer Umbruch passiert? Hat man da nicht entscheidend reagiert, deiner Meinung nach?
Ja, also das ist eine gute Frage. Also hättest du mich vor der Saison gefragt, hätte ich gesagt, naja, nö, das kriegen wir schon gut hin. Aber wir haben das lustigerweise jetzt, ich hatte das jetzt auch in den Kommentaren bei Fußball 2000 auch geschrieben, als ich die beantwortet habe und habe da auch so durchgeguckt. Ich glaube, auch wir haben einen Fehler in der Bewertung der Saison, der Saisonvorbereitung gemacht. Ich bin auch davon ausgegangen, nee, die Eintracht ist gerade in der Defensive ja eigentlich super aufgestellt, weil wir haben ja die ganz, ganz wichtigen Säulen wie Theat, wie Robin Koch, alle gehalten. Also sind ja alle da geblieben. Ein Christensen ist da geblieben. Ein Nene Brown, ein Top-Verteidiger, ist auch da geblieben. So, und dann habe ich eigentlich gedacht, nein, das läuft. Aber wie wir sehen, und da muss ich sagen, habe ich auch nicht damit gerechnet, dass alle in eine solche Schwächephase geraten, fehlt da halt doch was. Und vielleicht ich kann es auch nicht hundertprozentig bewerten, woran es hängt. Hängt es eher auch damit zusammen, dass ein Kevin Trapp als Halt fehlt? Oder ist es halt einfach eine Kombination aus mehreren Dingen? Aber im Endeffekt muss man sagen, ja, wir haben, oder auch ich habe gerade die Eintracht-Abwehr als zu positiv bewertet und habe beispielsweise auch den Abgang von Tuta, der ja lange Jahre bei der Eintracht unterwegs war, gerade im defensiven Bereich als Verteidiger unterwegs gewesen. Vielleicht habe ich den Abgang von Tuta auch ein wenig unterschätzt. Dafür kam ja niemand. Ne? Es ist ja niemand neu gekommen, der dann die Position aufgerückt hat, sondern man hat diese Position vakant gelassen. Und vielleicht ist genau diese Vakanz jetzt etwas, was uns fehlt, weil wir können kaum noch Innenverteidiger einwechseln, von denen wir sagen, die können sofort funktionieren.
Ja, und hinzu kommt ja einfach noch, wenn wir das internationale Geschäft nochmal mit reinnehmen, das ist ja einfach noch eine Doppelbelastung, sowohl für den Kopf als auch für die Beine. Und wenn dann einzelne Spieler ausfallen, hattest du ja auch schon so nebenbei gesagt, dass da nicht alle ganz fit sind oder auf dem Zenit oder auf der Leistungsfähigkeit sind, zu der sie normalerweise imstande sind, wenn du schon Robin Koch zum Beispiel ansprichst. Wenn du dann unter der Woche so wie gestern gegen Liverpool spielen musst und dann am Samstag schon gegen uns, den vermeintlich kleinen FC St. Pauli, das macht ja auch im Kopf was mit dir, Reisebelastung. Und Topspiele versus normaler Liga-Alltag. Siehst du denn da die Eintracht, jetzt mal abgesehen von der Defensive, wo vielleicht nicht genug passiert ist im Sommer, siehst du die für diese Belastung gut aufgestellt?
Tatsächlich glaube ich, dass wir da ein bisschen zu wenig resilient aufgestellt sind. Ja, im Nachhinein wäre es wichtig gewesen, in der Innenverteidigung da noch jemanden zu holen. Ich hatte immer dafür plädiert, im defensiven Mittelfeld auch für Skiri einen Ersatz zu holen und nicht allein mit Chaibe zu gehen. Das fehlt jetzt. Ich glaube, das sehen sehr, sehr viele, insbesondere weil Alan Larsson halt auch gerade in einem Formtief sich befindet. Ich glaube, das sind so die markantesten Positionen. Aber ja, also daran fehlt's. Aber es ist natürlich auch sehr, sehr viel. Nicht die allermeisten Spieler oder sehr, sehr viele Spieler, gerade die du aufgezählt hast, haben ja sogar nicht nur eine Doppelbelastung, sondern eine Vierfachbelastung, weil sie in der Champions League, im DFB-Pokal, in der Liga spielen und gleichzeitig einige jetzt für die Nationalmannschaft nominiert wurden. Wenn wir uns recht entsinnen, läuft es für viele auch in der Nationalmannschaft nicht so super duper. Also ein Collins, der hat danach ganz schön zu kämpfen gehabt, nachdem er eine solch grauselige Partie gespielt hat. Das kann passieren. Junge Menschen machen Fehler und gerade junge Fußballspieler, die in einem Verbund von jungen Fußballspielern spielen, das passiert halt. Aber das kommt halt alles zusammen, sodass ich schon sagen würde, dass die Eintracht da doch nicht optimal agiert hat. Aber die Frage ist halt jetzt, wie kommt sie da wieder raus? Und ich glaube, da wird das Spiel gegen St. Pauli ein ganz, ganz wichtiges sein. Denn die Schönspielerei, die es in den letzten Spielen gab, da weiß ich nicht, ob die wieder aktiviert werden kann. Es wäre tatsächlich wichtig, weil du hast mit trotzdem, auch wenn ich jetzt gerade die Probleme der Eintracht skizziere, du hast trotzdem mit einem Can Usun, mit einem Litz Doğan, aber auch mit einer Offensivkapazität wie Johnny Burkhardt, hast du eigentlich in diesem Angriffsverbund sehr, sehr viele Waffen. Die hast du die letzten beiden Spiele nicht genutzt. Also Freiburg war ja eine sehr, sehr defensive Partie, wo wir schon anders aufgestellt haben. Jetzt gegen Liverpool war es sogar so, dass Can Usun draußen war. Also ich glaube, das sollten wir uns nicht nochmal erlauben. Und dann ist es zumindest so, dass wir, wenn wir die letzten Wochen, die Offensivpower der letzten Wochen wieder auf die Straße bekommen, dass das zumindest für St. Pauli schon gefährlich werden könnte. Abgesehen davon, dass ich natürlich trotzdem sicher bin, dass er trotzdem ein Tor macht.
Ja gut, da wäre auf unserer Seite die Frage, wer dieses Tor machen soll. Die letzten vier Spiele war das mit der Offensive bei uns auch nicht so weit her. Das ist eher so unsere Baustelle. Ja, ich würde vielleicht nochmal, wenn wir exemplarisch auch ein paar Spiele aus der Vergangenheit oder der aktuell laufenden Saison gucken. Du hattest Gladbach schon angesprochen. Ich erinnere mich noch, wir hatten an dem Nachmittag, bevor ihr dann abends gegen Gladbach gespielt habt, hatten wir Heimspiel gegen Leverkusen, hatten uns gut verkauft, hatten 1-2 verloren gegen eine Schauspielertruppe aus Leverkusen und waren danach noch was essen. Und als wir reinkamen, habt ihr haushoch geführt. Und während wir dann auf unser Essen warteten und aßen und unterhielten, fiel ein Tor nach dem anderen für Gladbach. Und wir haben uns gefragt, was ist denn da los? Also das ist eines der wenigen Spiele, was ich wirklich dann auch mal en Detail von der Eintracht gesehen habe. Kann man das exemplarisch, du hast Union auch schon angesprochen, kann man diese beiden Spiele so ein bisschen exemplarisch dafür ranführen, woran es bei der Eintracht gerade hapert?
Ja, definitiv. Natürlich, es gibt ja immer viele Faktoren, die versuchen, Dinge zu erklären. Und nach dem 6-0 muss ja schon mal sagen, krass, dass die Eintracht überhaupt es schafft, 6-0 einem, ja, selbst eine Mannschaft wie Gladbach irgendwie vor sich her zu spielen. Aber dann diese Nicht-Konsequenz, dauerhaft das Ding zuzumachen und spätestens nach einem 6-2, nach einem 2-6 zu sagen, okay, jetzt ist aber der Spaß mal vorbei. Jetzt gehen wir mal ein bisschen rein. Jetzt entnerven wir die mal, dass die auch froh sind, dass die irgendwie vom Platz kommen und nicht mehr, dass sie noch einen Anschlusstreffer machen. Weil für Gladbach war ja lange gar nichts mehr drin. Wir erinnern uns an den höhnischen Jubel der Gladbacher so. Ne? Also du musst dann auch mal den harten Hund rauskehren und musst denen mal zeigen, nee, so geht's aber jetzt nicht. Und das schafft die Eintracht gerade überhaupt nicht. Die Eintracht hat kaum Zugriff in der eigenen Abwehr und dann reihen sich individuelle Fehler mit ein, die dann dazu führen, dass wir Gegentore en masse bekommen. Das resultiert ja auch oft aus mehreren Situationen. Also manchmal ist es tatsächlich so, dass wir viel zu viel, selbst wenn wir führen, dann noch ja überfallartige Angriffe ausführen, aber dann total oft einen dummen Fehlpass machen und uns dann in einen Konter reinfangen lassen und der Konter dann meistens erfolgreich ist. Das haben wir jetzt sehr, sehr häufig in dieser Saison gesehen und dann ist es zusätzlich aber auch noch so, dass wir in unseren eigenen Bereichen so viele Fehlpässe machen, die dann der Gegner oftmals ausnutzt, weil er uns besser unter Druck setzt, als wir den Gegner. Und das sind halt so Situationen. Da muss die Eintracht wirklich wacher sein. Und was auch ganz wichtig ist, dass die, wir spielen ja zum Glück zu Hause, dass die Fans wieder dauerhaft aktiviert werden. Weil man merkt schon, jetzt 1-5 gegen Liverpool und trotzdem waren alle Fans standen hinter der Eintracht und haben am Ende noch die Spieler gerufen, wollten die Spieler noch sehen, weil jeder Eintracht-Fan ja weiß, das ist ja eine Sondersituation gegen Liverpool, da wartest du nix, du weißt, dass die zu krass sind, aber was du brauchst, ist, dass trotz der dauerhaften Support-Situation, dass du auch den Fans zeigst, ja, mit der richtigen Grätsche hole ich auch die Emotionen wieder im ganzen Stadion ab und das war zuletzt nicht so oft der Fall.
Okay, also auch da so ein bisschen auf den Rängen der Unterschied zwischen Liga-Alltag und die Highlight-Spiele gegen Liverpool und Co. Ich meine, es geht auch bald gegen Neapel und Barcelona kommt irgendwie auch noch. Das ist natürlich dann nochmal auch aus Fansicht Highlight-Spiele, die man nicht so oft im Leben hat wahrscheinlich. Und dann muss man halt trotzdem auch im grauen Liga-Alltag da sein. Also können wir auch vorstellen, dass wir aus eurer Sicht oder aus der Sicht der Eintracht-Fans dann eher so ein kleineres Licht sind. Aber dass ihr Fußball spielen könnt oder dass die Mannschaft Fußball spielen kann, hat sie ja unter anderem durch diese 6-0-Führung gegen Gladbach bewiesen. Aber es hapert dann, wie ich dich verstanden habe, an individuellen Fehlern, die passieren.
Ja.
An Kopfsache manchmal, an der Einstellung, an Zweikampfverhalten, dass man da einfach sagt, okay, wir bleiben jetzt trotz sehr, sehr souveräner Führung einfach gallig und hauen das Ding hier mit haushoher Führung nach Hause. Das sind so die Baustellen, die ich dann jetzt aus der Ferne bei euch dann oder nach deinen Beschreibungen auch sehen würde. Demgegenüber steht dann FC St. Pauli, der, wie ich ja eingangs schon sagte, nicht mehr die defensive Stabilität hat, die uns letzte Saison noch den Klassenerhalt gesichert hat und auch eine, ja, Offensive, die ja zumindest auch jetzt im Spiel gegen Hoffenheim kurz aufblitzte, aber eigentlich auch wenig bis gar nicht existent war, würde jetzt, wenn wir vielleicht langsam auf das Spiel am Samstag überleiten, wenn du jetzt auch den Kaderstand bei euch mit einbeziehst, was erwarten wir für ein Spiel am Samstag? Was meinst du?
Ich gehe ziemlich fest davon aus, dass die Eintracht wieder versuchen wird, ja, die alte Offensivklasse wieder aufblitzen zu lassen. Das ist auch das, so, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Tino Topmöller erneut, und da würde ich fast sagen, den Fehler macht, sehr defensiv aufzustellen. Weil du hast es angesprochen, St. Pauli ist jetzt offensiv nicht unfassbar gefährlich. Das ist gar nicht bös gemeint, aber das sagt dir selbst. Und diese mangelnde Gefährlichkeit muss die Eintracht auch ausnutzen, um ihrerseits relativ offensiv aufzustellen. Das heißt, mit einem Götze, mit einem Usun, mit einem, naja, vielleicht einem Knauf oder Bahoya und da vorne dann auf jeden Fall mit einem Burkhardt. Und dann glaube ich, wenn das diese Offensivaufstellung ist, dann dann wird das auch potenziell zu Toren führen. Und ich glaube, das ist essentiell. Also genau so ist es. Klar, wir haben die Defensivproblematiken, die ich skizziert habe, die aber sehr, sehr oft aus individuellen Fehlern rührt. Und ich glaube, jetzt ist die Zeit, mit einer gewissen Körperlichkeit zu zeigen, okay, wir haben verstanden, dass eine andere Eintracht jetzt auch gefragt ist, weil jetzt muss langsam diese Fight Club Frankfurt Mentalität tatsächlich zurückkehren. Und ehrlich gesagt ist es aber auch so, und ich glaube, da würde ich an Dino Topmüllers Stelle auch ein bisschen Motivation ziehen. Ey, Blessin, der hat uns beim letzten Spiel hier in Frankfurt busy ausgezogen. Ne? Erinner dich an das Spiel. Da war Blessin in meinen Augen der smartere Coach. Mhm. Und das muss sich auch in Dino Topmöller gefallen lassen. Und da stelle ich mir die Frage, Dino, willst du das jetzt nochmal? Weil der Blessin, der hat ja die ganze Zeit die Hausnummer von Dino Topmöller. So, ne? Ich glaube, da muss der setzt vielleicht auch einen Stachel tief. Vielleicht greift er jetzt mal ein bisschen in die Taktik-Trickkiste und versucht, den Blessin mal auszucoachen. So schwer es auch sein mag. Also da sind verschiedene Positionen. Ich sehe da natürlich trotzdem die Eintracht ein bisschen im Vorsprung, weil wir halt wenigstens diese Offensivkraft haben. Aber dass jetzt zu Chancen kommt, das glaube ich auch. Aber auch da, durch Standardsituationen beispielsweise, muss die Eintracht wirklich besser stehen. Und dann wird es für uns dann trotzdem eine positive Angelegenheit und holt uns ein bisschen Selbstvertrauen für das, was in den nächsten Wochen kommt, weil am Dienstag geht es ja schon weiter gegen den BVB im DFB-Pokal.
Ja, ja, also die Aufgaben werden nicht kleiner und wenn ich dich jetzt so richtig zusammenfasse, dann ist es nicht nur ein Duell auf dem Platz oder auf den Rängen, sondern auch auf den Trainerbänken sozusagen. Ich war letzte Saison auch bei euch, als wir dann durch das 1:1 den Klassenerhalt sicher hatten. Das war aus unserer Sicht ein schönes Gefühl, aber man hat auch da gesehen, ja, da konnte man aus Sicht der Eintracht nicht mit zufrieden sein damals, auch wenn es ja am Ende der Saison dann zur Champions League gereicht hat, die euch jetzt aber vielleicht, wenn wir die Ausführungen zum Kader so ein bisschen zusammenfassen, vielleicht auch ein Stück weit das Genick brechen könnte, was die Resilienz angeht.
Ja, aber stopp, da will ich ganz kurz rein. Sorry, Janik, aber das glaube ich beispielsweise nicht. Ich glaube schon, dass jeder Spieler versteht, dass das ein Zusatzspiel ist, ne? Weil die Situation ist ja doch, hätten wir die Champions League nicht gespielt, wäre der Druck tendenziell größer gewesen, in der Europa League zu spielen. Ich glaube, jeder Spieler weiß, dass die Champions League echt ein bisschen ein Schaulaufen ist und gleichzeitig eine Möglichkeit, in der größten Klasse überhaupt mal Fuß zu fassen. Aber der Druck ist eigentlich nicht hoch. Deswegen, ich glaube nicht, dass da das Genick gebrochen wird. Ich glaube nur, dass die Gesamtsituation des gerade halt nicht zulässt, so befreit aufzuspielen, wie es optimal wäre, weil du dich in unnötige Situationen gebracht hast und das Vertrauen so ein bisschen weg ist. Ne? Aber ich glaube nicht, dass die Champions League der Auslöser ist, dass es uns das Genick bricht. Ich glaube, das sind einfach generell die Situationen, die du aber auch in der Liga kreierst mit sehr vielen individuellen Fehlern. So, sorry nochmal.
Alles gut, kein Genickbruch, sondern eher so ein Beinstellen in phasenweise vielleicht mal.
Ja.
Gut, dann würde ich gerne noch auf die Torhüterfrage, die wir ja schon so ein bisschen angerissen haben, nochmal zu sprechen kommen. Du hast schon gesagt, Zetterer jetzt wieder im Tor, hat jetzt von Topmöller das Gro bekommen, wieder die Nummer 1 zu sein, nachdem Kauasantosch vor allem auch jetzt am letzten Spieltag gegen Freiburg. Ich habe das Spiel selber nicht gesehen, aber die Beschreibungen eines gewissen Freistoßes waren, ja, sagen wir mal, sprachen für seine Unerfahrenheit vielleicht dann ein Stück weit. Gehst du denn so weit mit, dass das der, du hast gesagt, er wurde zum Sündenbock gemacht. Findest du die Entscheidung sportlich trotzdem richtig, dass Zetterer jetzt Nummer 1 zwischen den Pfosten ist?
Ich finde es nachvollziehbar aus Sicht von Dino Topmöller und trotzdem fatal. Ich kann verstehen, dass er irgendwie nach Lösungen sucht, um Ruhe reinzubekommen, insbesondere weil der Druck in der Öffentlichkeit auch größer geworden ist. Die Debatten, die sich unter Fans ja aufgemacht haben, waren sehr, sehr wild, aber auch sehr kurzfristig gedacht. Also ich finde es trotzdem eine fatale Entscheidung, weil du jetzt mit Kauasantos einen Spieler beerdigt hast, der nicht mehr zurückkommen wird in der nächsten Zeit, weil du hast ihn jetzt rausgenommen nach so einer relativ kurzen Anzahl an Spielen. Der kam aus einer schweren Verletzung, Kreuzbandriss, und dann, ich glaube, die Eintracht hat mehrere Fehler gemacht. Die Eintracht hat zu früh gesagt, ja, nee, der ist schon wieder fit, der kann er wieder spielen. Und das war in einer Zeit, in der er halt eben noch nicht fit war. Und dann kam er rein und hat eben keine herausragenden Spiele gemacht und hat in diesen Spielen halt zwei Böcke gemacht. Aber liebe Leute, und das weiß jeder, das wisst ihr auch, wenn man einen jungen Torhüter reinstellt, der keine Bundesliga-Erfahrung hat, kann man nicht erwarten, dass die erste Saison die ist, in der er gleich am Limit performt. Dann muss ich in den sauren Apfel beißen als Eintracht Frankfurt und muss sagen, hey, das ist mein Gamble. Das nehme ich so an. Das heißt, ich nehme diese Fehler an, dass er mehrere Böcke macht, weil die macht er einmal. Aber wir haben das Vertrauen in ihn, dass er auf Länge, auf Strecke halt zu diesem tollen Spieler wird. Adobolo, bestes Beispiel in Freiburg. Auch da hatten die Freiburger halt die Ruhe, weil sie gesagt haben, wir glauben an ihn. Und jetzt ist es halt schon so, dass das Signal des Vereins nie deutlich war und er nie so geschützt wurde, wie es nötig gewesen wäre. Und jetzt wurde er fallen gelassen, in meinen Augen wie eine heiße Kartoffel. Das wird Krösche nicht gefallen, der sich schon die Dollarzeichen im Gesicht gerieben hat, weil er gedacht hat, na, der Kauasantos wird der nächste Top-Transfer. Ich würde sagen, das könnte der erste größere Flop sein, wo er sich im Endeffekt umentscheiden muss, weil Dino Topmöller eben dazu vorgekommen ist, weil er die Variante Sicherheit gewählt hat. Das ist die Antwort auf die Frage, auch wenn sie ein bisschen komplex ist.
Ja, also noch zwei Cents aus der Ferne dazu. Also erstmal muss man sagen, der Junge ist erst 22. Das tut einem dann ja auch einfach menschlich leid, dass da eben erst so eine große Bürde, man kann ja auch positiv sagen, eine Chance gegeben wird. Aber ja, es hat für so einen jungen Spieler dann auch vielleicht auch ein Stück weit eine Last. Und dann zu sagen, okay, du hast jetzt zweimal oder mehrere Male ja nicht gezeigt, dass du die Leistung bringen kannst, die wir von dir erwarten. Und jetzt ja wird es ja so verkauft, auch von Topmöller, dass er ja jetzt erstmal in die zweite Reihe zurücktreten soll, was ihm angeblich gut tue und er jetzt in Ruhe dann arbeiten kann. Aber ich gebe dir da vollkommen recht, er wird jetzt so schnell nicht mehr in einem wichtigen Pflichtspiel für die Eintracht zwischen den Pfosten stehen.
Nee, das ist das Ding, weil im Endeffekt, du weißt, bei Feldspielern, das ist immer noch mal eine andere Situation, weil da rückst du immer mal rein, hast dann im Endeffekt durch Einwechslung zumindest nochmal die Möglichkeit, wieder dich auf dich aufmerksam zu machen. Aber in Torhüterpositionen, insbesondere wenn du einen stabilen Torhüter etc. hast, der jetzt auch gegen Liverpool ja gezeigt hat, was er drauf hat, ne? An dem lag es nicht. Trotzdem haben wir 5 Gegentore bekommen. Das heißt, es lag nicht an ihm, dass wir 5 Gegentore bekommen haben. Aber genauso lag es halt auch nicht an Santos, dass wir zuletzt auch so viele Buden bekommen haben. So, diese Verkürzung auf die Torwartdiskussion war in meinen Augen ein Fehler. Und ich finde es schwierig und bis fatal, dass die Eintracht da mitgegangen ist. Und jetzt hast du potenziell ein Talent in meinen Augen fast versaut. Keine Ahnung, wie der Weg da zurück ist. Ich kann mir vorstellen, dass wenn das trotzdem so weitergeht, dass die Eintracht keine Geschlossenheit in der Defensive bekommt, dass dann wirklich anfängt, der Baum zu brennen. Mal abwarten.
Ja, vielleicht können wir schon ein kleines Lichtlein oder einen kleinen Funken am Samstag entzünden, wenn auch etc. da vielleicht nicht ganz so sattelfest ist. Wobei, ja, das.
Nein, jetzt machen wir halblang hier, der wird sicher bleiben.
Das werden wir sehen. Ja, du hast schon gesagt, zum Kader volle Kapelle. Erwartest du oder würdest du dir wünschen von Topmöller, dass man da wirklich offensiv auftritt und gerade als im Heimspiel da auch dann die auf dem Papier ja definitiv vorhandene Obrigkeit sozusagen oder Überlegenheit dann auch ausspielt? Wie geht's denn aus, deiner Meinung nach?
Ja, jetzt war ich so positiv und habe von Offensivqualitäten gesprochen und trotzdem denke ich, es wird ein duseliges 1-0 für die Eintracht. Weil ich glaube, der Motor, der stottert jetzt schon gewaltig, aber ich glaube trotzdem, dass wir gewinnen und ich denke, dass ein Johnny Burkhardt das Tor reinwillen wird, ja, also wirklich so mit dem Willen rein brutalisieren wird. Deswegen glaube ich, es wird ein 1-0, aber es wird eine unansehnliche Partie auf beiden Seiten.
Okay, damit könnte ich ja schon eher leben als mit einem 5-1 aus eurer Sicht. Das brauchen wir jetzt wirklich auch gar nicht, so auch für die Moral. Könnte man wahrscheinlich sagen, wenn wir da mit nur einem Torunterschied verlieren, das kann man sogar noch dann irgendwie verschmerzen. Ich würde trotzdem weder zu optimistisch noch zu pessimistisch reingehen und gehe eigentlich immer in Auswärtsspiele mit einem Unentschieden. Von daher, du hast eben auch in einem Nebensatz gesagt, wir treffen auch einmal bei euch. Von daher gehe ich mit einem 1-1. Meinetwegen macht Jolly Booker ein Tor, aber wir machen dann durch einen Konter, wo ihr dann nicht richtig zurückarbeitet, machen wir dann noch den Ausgleich. Wobei.
Viel zu realistisch.
Ja, aber ist die Frage, vielleicht, wenn wir wirklich sagen, es fallen 2 Tore, meinst du, es hat einen Einfluss, weil so hatte ich Basti auch, glaube ich, bei 93 war es verstanden, dass es entscheidend sein könnte, wer den ersten Treffer macht. Also angenommen, wir gehen in Führung bei euch.
Ja.
Ist es dann das doch mal so eine Moralfrage, die aufgeworfen werden könnte?
Ja, definitiv. Ich glaube schon, dass es genau ein Punkt ist. Also die Frage ist wirklich, kann die Eintracht wieder, es hört sich so blöd an, ne? Aber kann die Eintracht diese Rückschläge gerade verkraften? Weil wir sehen in den letzten Spielen, wenn die Eintracht einen größeren Nackenschlag bekommen hat, sich damit schwer tut. Natürlich, Freiburg, muss man sagen, ist ja die Gegenthese dazu. Da haben wir früh ein Gegentor bekommen und haben dann noch 2 Buden gemacht. Das hing aber auch ein bisschen damit zusammen, dass Freiburg ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel angeboten hat. Wir haben jetzt aber gesehen, dass das 2-1 gegen Liverpool eigentlich schon das Ende dieses Spiels war. Also es ist schwierig, ich glaube schon, dass wenn ihr das erste Tor macht und dann wirklich auf eine Art Verteidigung umstellt, dass wir dann echt Probleme bekommen. Andererseits glaube ich, dass noch nichts gelaufen ist, wenn wir das erste Tor machen, weil für Nachlässigkeiten sind wir halt aktuell leider bekannt. Also ich glaube, für euch ist es eher ein Gamechanger als für uns.
Ja, also das letzte Saison war das dann nach einer kurzen Schwächephase dann doch ab und zu der Fall, dass wir auch nach Rückständen zurückkamen. Jetzt momentan ist das nicht so der Fall. Von daher täte uns, glaube ich, moralisch der Führungstreffer auch ganz gut. Aber wir werden es sehen. Ich werde mir das am Samstag live im Stadion angucken. Und was wir vielleicht auch als kleinen Veranstaltungstipp mitgeben können, ich verrate jetzt nicht zu viel, aber du weißt ja wahrscheinlich auch, dass es vom Eintracht-Museum immer noch so einen kleinen Talk vor Heimspielen gibt, ne?
Ja, wunderbar.
Ja, also es könnte sich auch aus Millanton-HörerInnen oder St. Pauli-Fansicht lohnen, da vielleicht nochmal vorbeizuschauen, wenn man rechtzeitig am Waldstadion ist. Das könnte ganz nett werden. Mehr verrate ich aber nicht.
Super, geht aber auf jeden Fall hin. Super nette Atmosphäre, machen tolle Leute.
Sehr gut, haben wir das ja auch noch untergebracht. Marvin, haben wir noch irgendwas vergessen, was du unbedingt loswerden möchtest, bevor wir uns am Samstag dann anschauen, was dabei rumkommt? 1-0, 0-1, 1-1, wie auch immer. Oder ja, gibt es noch was zu ergänzen, bevor wir dann am Sonntag drüber sprechen, wie es ausgegangen ist?
Ich habe nichts mehr. Ich wünsche dir auf jeden Fall nur ein schönes Spiel und freue mich drauf, wenn wir uns dann hören. Ne?
Alles klar, dann danke dir für deine Zeit heute Abend schon mal und ja, wir sprechen am Sonntag, wie es ausgegangen ist. Danke.
Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.
Ciao, ciao.